Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die UN-Klimakonferenz im südafrikanischen Durban ist doch noch mit einer Einigung zu Ende gegangen. Vereinbart wurde ein Zeitplan für ein Klimaschutzabkommen, das 2020 in Kraft treten soll. Erreicht wurde dieser Kompromiss in zähen Verhandlungen, für die die Konferenz eigens verlängert worden war. Eingebunden sind auch Staaten, die sich bisher nicht verbindlich auf die Reduzierung schädlicher Treibhausgase festlegen wollten. Neue, konkrete Ziele für den Klimaschutz wurden in Durban jedoch nicht formuliert.
Diese spontane Arbeitsgruppe in der Verhandlungspause mitten in der Nacht zum Sonntag war es, die letztlich zum Erfolg der Klimakonferenz führte. Rechtlich verbindlich, um diese Formulierung ging es, eine Formulierung, um die Indien, die USA, China und die EU bis zum Schluss gerungen hatten. Gegen 5 Uhr morgens war dann alles durch.
Das Wichtigste ist, dass wir heute beschlossen haben, dass alle Länder unter einen Vertrag kommen, dass es keine Sonderrollen mehr gibt, unterschiedliche Vertragswerke, sondern ein Klimaregelwerk für alle. Das ist, glaube ich, das Bedeutendste.
Bis 2015 sollen die Verhandlungen über dieses neue Klimaschutzabkommen abgeschlossen sein. 5 Jahre später, im Jahr 2020, ist es dann für alle Staaten rechtskräftig. Beschlossen wurde auch die Verlängerung des Kyoto-Protokolls. Einig sind sich die Staaten auch beim Klimafonds, mit dem Entwicklungsländern geholfen werden soll. Kritik kommt von den Umweltverbänden. Wir haben hier ein Abkommen, sagt sie, bei dem wir nicht wissen, wie stark die Emissionen reduziert werden. Damit sind wir auf dem Weg zu einer 4-Grad-Klimaerwärmung.
Tatsächlich werden erst weitere Verhandlungen zeigen, wie ernst es den einzelnen Staaten mit der CO2-Reduktion ist. Eines aber hat diese Klimakonferenz gezeigt: Kein Staat traut sich mehr, die Erderwärmung zu ignorieren. Der weltweite Druck zu handeln ist einfach zu groß.
Die Reaktionen auf die Ergebnisse des Klimagipfels sind gespalten. Wie die Bundesregierung halten es auch Vereinte Nationen und EU für wegweisend, dass nun das gemeinsame Ziel eines globalen Klimaschutzabkommens festgeschrieben ist. Anders die Umweltverbände. Was vereinbart wurde, reicht in ihren Augen nicht aus, um die Erderwärmung wirksam zu stoppen.
Die neuesten Zahlen sind alarmierend. 2010 war erneut ein Rekordjahr für CO2-Emissionen. Auch deshalb sehen viele Klimaschützer die Ergebnisse von Durban kritisch. Ann-Kathrin Schneider kehrte heute Morgen von der Klimakonferenz in Südafrika nach Deutschland zurück. Sie hält die Resultate des Klimagipfels für völlig unzureichend.
Das Ergebnis der Klimaverhandlungen ist zu schwach. Also de facto ist nämlich Klimaschutz in die Zukunft verschoben worden. Es ist ein sehr löchriger Klimarettungsschirm verabschiedet worden. Es ist viel zu schwach.
Dürrekatastrophen in Entwicklungsländern werden schon heute von Experten mit der zunehmenden Erderwärmung erklärt. Die Folgen für die Bevölkerung sind oft dramatisch.
Durban hat auf die größte humanitäre Katastrophe, die im Windschatten der Finanzmarktkrise jeden Tag, jeden Moment stattfindet, überhaupt keine Antwort gefunden. 2020 damit zu beginnen, in 8 Jahren, ist Zynismus angesichts dessen, was Realität schon heute ist.
Hans-Joachim Schellenhuber hat bis Freitag die Verhandlungen in Durban beobachtet. Der Klimaforscher hält es durchaus für positiv, dass sich auch wichtige Schwellenländer und die USA auf Klimaziele verständigen wollen. Doch auch er zweifelt, ob ein Klimaabkommen in einigen Jahren nicht zu spät kommt.
Die Wissenschaft hat ja nun immer wieder darauf hingewiesen, dass spätestens bis 2020 der Scheitelpunkt der Emissionen weltweit überschritten sein muss. Besser noch 2015. Das heißt, wir werden wieder auf die Wartebank geschoben.
Viele Wissenschaftler hoffen jetzt auf Entlastung durch den Ausbau erneuerbarer Energien. Der Wandel in der Stromerzeugung könnte dem Klimaschutz vielleicht mehr helfen als international vereinbarte Reduktionsziele.
Weitere Details zu den Ergebnissen des Klimagipfels, Analysen und Reaktionen finden Sie auch im Internet unter tagesschau.de. Im Zusammenhang mit der Mordserie der rechtsextremen Terrorzelle ist ein weiterer mutmaßlicher Helfer festgenommen worden. Ein Spezialeinsatzkommando hat den 36-Jährigen nach Angaben der Bundesanwaltschaft heute früh im sächsischen Erzgebirgskreis gefasst. Er soll für die 3 Hauptverdächtigen Wohnungen in Zwickau gemietet haben. Matthias D. ist der 4. mutmaßliche Unterstützer, gegen den Haftbefehl erlassen wurde.
Das Fenster eingeschlagen, ein Teil der Haustür kaputt. So sieht es aus, das Ende eines Spezialeinsatzes des Sächsischen Landeskriminalamts. Am frühen Morgen waren die Beamten hier in Johanngeorgenstadt an der deutsch-tschechischen Grenze eingedrungen und hatten Matthias D. festgenommen. Er soll für das Zwickauer Neonazi-Trio, dem 10 Morde vorgeworfen werden, 2 Wohnungen angemietet haben. Dadurch, so heißt es in einer Pressemitteilung der Bundesanwaltschaft, soll er das Trio unterstützt haben, unter falscher Identität und unentdeckt Terroranschläge verüben zu können. Der Tatvorwurf gegen Matthias D. ist nicht neu. Über ihn als einen der führenden Köpfe der Neonazi-Gruppe Brigade Ost hatte die ARD bereits vor 4 Wochen berichtet und auch die Mietverträge öffentlich gemacht. Dass er trotzdem erst heute verhaftet wurde, für die antifaschistische Sprecherin der sächsischen Linken nahezu fahrlässig.
Es geht um ein Netzwerk, was sich um Untergetauchte gekümmert hat. Insofern liegt doch hier der Verdacht nach, dass erstens die Verdächtigen jetzt auch untertauchen oder zumindest wichtige Beweismaterialien vernichtet werden.
Das sächsische Innenministerium ist um Aufklärung bemüht, was Zukünftiges, vor allem aber auch Vergangenes betrifft.
Was ganz wichtig ist, dass jetzt in den Ländern selber geschaut wird, wo haben Ermittlungsbehörden in der Vergangenheit Fehler gemacht. Das passiert ganz intensiv. Dazu gibt es eine Expertenkommission auf Bundesebene, wo Sachsen dazu arbeitet.
Neben der Festnahme durchsuchte das LKA die Wohnungen 2 weiterer Verdächtiger, die in das braune Netzwerk verstrickt sein sollen. Klar scheint schon jetzt, das Zwickauer Trio hatte viele Helfer.
Für die FDP-Spitze ist der Mitgliederentscheid über den künftigen Euro-Rettungsschirm gescheitert. Noch vor Ablauf der Befragung sagte Generalsekretär Lindner im ARD-Bericht aus Berlin, es sei wahrscheinlich, dass die notwendige Beteiligung nicht erreicht werde. Er äußerte sich damit ähnlich wie Parteichef Rösler. Auch der geht davon aus, dass nicht genügend Stimmen abgegeben werden. Initiator des Entscheids ist der FDP-Politiker Schäffler. Er lehnt den dauerhaften sogenannten Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM wegen unabsehbarer Risiken ab.
Dass Philipp Rösler den Mitgliederentscheid schon jetzt für gelaufen erklärt, bringt seinen innerparteilichen Gegner erst recht auf die Palme. Frank Schäffler, Euro-Rebell und Initiator der Basisbefragung, wirft seinem Parteichef schlechten Stil vor.
Wenn der Parteivorsitzende schon 4 Tage, bevor der Mitgliederentscheid endet, ein Ergebnis bekannt gibt, dann zeigt das, dass er die innerparteiliche Demokratie nicht besonders schätzt.
Wochenlang war Schäffler durch die Kreisverbände getourt, stritt wie hier in Stuttgart mit den Parteispitzen um den Eurokurs. Gültig ist der Entscheid nur, wenn mindestens 30% der Mitglieder mitmachen. Doch Schäffler ist dieses Quorum egal.
Wenn das Quorum nicht erreicht werden sollte, dann ist es trotzdem eine Mitgliederbefragung, an der auch die Parteispitze nicht vorbeikommt.
Generalsekretär Lindner griff Schäffler heute scharf an, nannte ihn den Cameron der FDP. Im Bericht aus Berlin betonte er, dass das Mitgliedsvotum für die Regierungsarbeit der FDP ohnehin nicht bindend sei.
Die FDP ist sich ihrer Verantwortung bewusst. Wir haben ja gemeinsame Erfolge erzielt in Europa. Die wollen wir fortsetzen. Wir können nicht erlauben, dass die FDP in der Europapolitik isoliert wird, zumal ja der Kollege Schäffler keine Lösung anbietet.
Bis Dienstag können die Mitglieder noch abstimmen. Am Freitag soll das Ergebnis verkündet werden.
Der Umgang mit dem Mitgliederentscheid zeigt, wie nervös die FDP-Führung ist. Mit seiner voreiligen Siegesmeldung hat Parteichef Rösler den Kritikern, die ihm Führungsschwäche vorwerfen, neue Nahrung gegeben.
Die Deutsche Bahn hat mit dem Wechsel zum Winterfahrplan ihre Preise erhöht. Nicht nur im Nahverkehr müssen Kunden seit heute mehr für Tickets zahlen, auch im Fernverkehr, für ICE, Intercity und Eurocity werden Fahrkarten teurer. Für die Bahncard und Sitzplatzreservierungen müssen viele Fahrgäste ebenfalls tiefer in die Tasche greifen. Begründet werden die Erhöhungen mit gestiegenen Personal- und Energiekosten.
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Eine Strategie, die auch die Bahn zu verfolgen scheint, heute am Tag des Fahrplanwechsels. Ein bisschen Schokolade könnte die Fahrgäste milde stimmen. Immerhin steigt der Preis für Tickets im Fernverkehr um durchschnittlich 3,9%, im Nahverkehr um 2,7%. Die Strecke Berlin-Freiburg zum Beispiel kostet ab heute 6 Euro mehr. Geteilte Meinung bei den Bahnkunden.
Der Service hat sich nicht verbessert und ich sehe es auch irgendwann nicht mehr ein. Es lohnt sich dann nicht mehr.
Was die Bahn investiert und was sie versucht zu leisten, jetzt mal unabhängig davon, was real passiert, kann ich es nachvollziehen, dass das Geld da irgendwo herkommen muss.
Auch einige der Sonderangebote hat die Bahn abgeschafft, so zum Beispiel die Sparpreise 25 und 50. Die hohen Energiekosten seien der Hauptgrund für den Preisanstieg.
Die Deutsche Bahn ist der Hauptabnehmer für Strom in Deutschland und allein die Strompreise sind in den vergangenen 2 Jahren um über 10% gestiegen. Beim Kraftstoff sieht es noch schlimmer aus, über 20% Preissteigerungen. Das müssen wir verkraften.
Im letzten Jahr hatte die Bahn als Entschuldigung für das Winterchaos noch auf Preiserhöhungen im Fernverkehr verzichtet.
Auch im kommenden Winter wird es wieder Zugausfällen und zu Zugverspätungen kommen. Das hat die Deutsche Bahn AG selber bekannt gegeben. Und in einer solchen Situation die Fahrpreise anzuheben, ist unverständlich.
Der Spaß beim Bahnfahren könnte sich also in Grenzen halten, befürchtet der VCD. Die Reise in die Weihnachtsferien wird in jedem Fall teurer.
Im westafrikanischen Staat Elfenbeinküste ist heute ein neues Parlament gewählt worden, mehr als ein Jahr nach Ausbruch des blutigen Machtkampfs zwischen Präsident Ouattara und seinem Vorgänger Gbagbo. Für den Schutz der Wähler waren neben tausenden einheimischen Sicherheitskräften auch UN-Soldaten im Einsatz. Präsident Ouattara zeigte sich überzeugt, dass die Wahl zur Versöhnung beitragen werde. Anhänger seines Kontrahenten Gbagbo hatten zum Boykott aufgerufen. Gbagbo muss sich wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten. Der FC Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga seine Spitzenposition gefestigt. Der Rekordmeister gewann beim VfB Stuttgart mit 2:1. Im zweiten Sonntagsspiel hat Borussia Dortmund eine bessere Position im Kampf um die Herbstmeisterschaft verspielt. 5 Tage nach dem Champions League aus kam der deutsche Meister nicht über ein 1:1 gegen den ersten FC Kaiserslautern hinaus. Die Tabelle. München bleibt Spitzenreiter, dahinter folgen mit 3 Punkten Rückstand Dortmund und Schalke. Mönchengladbach ist 4. vor Bremen. Die zweite Hälfte beginnt mit Köln, dann Berlin, Hamburg und Mainz. Kaiserslautern verbessert sich auf Rang 15, in der Abstiegszone Nürnberg, Augsburg und Schlusslicht Freiburg.
Deutscher Dreifacherfolg beim Viererbob-Weltcup in La Plagne. Manuel Machata siegte vor Maximilian Arndt und Thomas Floschütz. Nach Platz 6 beim Auftakt vergangene Woche in Innsbruck überzeugte Machata heute in beiden Läufen. 0,1 Sekunden Vorsprung hatte er nach dem ersten Durchgang. Auch im zweiten fuhr der Weltmeister mit seinen Anschiebern Becke, Bredau und Poser die schnellste Zeit und verwies Maximilian Arndt auf den 2. Platz. Der Oberhofer brachte 2 konstant gute Läufe ins Tal und setzte sich mit 0,2 Sekunden gegen Thomas Floschütz aus Erfurt durch.
Richard Freitag feierte den ersten Weltcupsieg der noch jungen Skisprungkarriere. Teamkollege Severin Freund kam auf Rang 3. Im tschechischen Harachov lag Richard Freitag schon nach dem ersten Durchgang auf Rang 1. Im Finale zeigte der 20-jährige Sachse perfekte Nervenstärke und einen perfekten Flug. 137,5 Meter, die beste Weite des Tages, der erste Weltcupsieg. Erfolgreicher DSV-Adler, Michael Neumeier kam auf Rang 9, Severin Freund auf Rang 3. Ganz vorne Richard Freitag.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 12. Dezember.
In der neuen Woche bestimmen wieder atlantische Tiefausläufer unser Wetter. Sie bringen immer wieder Regenfälle und zum Teil auch stürmische Winde. Von Westen werden die Wolken immer dichter und heute Nacht fällt gebietsweise Regen. In der Osthälfte teils wolkig, teils klar und meist noch trocken. Morgen schließen sich die Wolkenlücken aber auch dort und im Tagesverlauf erreicht das Regenband den Osten. Auf seiner Vorderseite kann anfangs auch etwas Schnee oder gefrierender Regen dabei sein. Von Westen beginnt es dann schon wieder aufzulockern. Der Wind bläst mäßig bis frisch und stark böig aus Süd bis Südwest an der Küste stürmische Böen, im Bergland Sturmböen. In der Osthälfte gibt's heute Nacht verbreitet leichten Frost, am Oberrhein bis 4 Grad plus. Dort morgen bis 9 Grad, sonst Temperaturen zwischen 3 und 8 Grad. Am Dienstag breiten sich von Westen neue Regenfälle aus. Auch der Wind frischt deutlich auf und kann in Böen Sturmstärke erreichen. Am Mittwoch verbreitet unbeständig mit Regen und Sturmböen. Am Donnerstag sinken dann auch Temperaturen und Schneefallgrenze wieder.
Wir melden uns wieder um 22.45 Uhr mit den Tagesthemen, heute mit Susanne Holz. Darin umstrittener Kompromiss, was bringt die Einigung von Durban für das Klima sowie die Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga.